So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt gehen wir direkt zum Hesekiel. Hesekiel 40, dieses große Kapitel. Wir haben vorher eine Bibelstelle gelesen, das hat mich sehr gefreut, aus Offenbarung 21. Und genau dort steht das Thema, wo es heißt, ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Ich lese unsere zweite Stelle dazu, Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unser Hesekiel-Text, den ich jetzt gleich lesen werde, von Kapitel 40 bis 48, hat als große Überschrift das Wasser des Lebens. Und zwar, es wird hier schattenbildlich etwas dargestellt, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Es wird dargestellt, was geschehen muss bei einem Menschen, dass er von der Phase, wo er erweckt ist, bis zu der Fülle des Heiligen Geistes, wie das von Gott gemacht ist mit diesem vollkommenen Opfer, dass das Wasser des Lebens zuerst von der Erweckung bis zur Wiedergeburt bis hin zu der Fülle des Heiligen Geistes fließt. Und das Thema vom Hesekiel. Das ist der Teil des vollkommenen Opfers, der mit dem Wasser des Lebens zu tun hat. Ich möchte nochmals wiederholen, dass wir hier keinen falschen Gedanken haben. Die Bibel sagt klipp und klar, das Entscheidende, was hier geschehen ist, ist in der Stiftshütte geschehen. Das steht auch im Hebräer 9,11, Hebräer 10,19, Folgeverse, 3. Mose 16, 1 und die Folgeverse. Als der Herr Jesus, als der hohe Priester in das vollkommene Zelt im Himmel, das kein Schattenbild ist, sondern das echte Heiligtum, einging mit seinem kostbaren und teuren Blut. Er als Priester, er als das Opfer, er mit seinem Blut, er als der Sühnedeckel, wo das Blut auf ihn selber gesprengt wurde. Als das geschah, war das vollkommene Opfer perfekt. Aber selbst als das geschah, sagt die Bibel, floss das Wasser des Lebens noch nicht. Sondern die Bibel sagt dann in Apostelgeschichte 2, als Pfingste geschieht, der Vater gibt ihm jetzt aufgrund dieses Opfers, der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, der Geist der Sohnschaft, und dann gießt er ihn aus. Und dieses ganze Ausgießen des Heiligen Geistes, diesen Fluss, auch was das im Menschen bedeutet, das ist unser Hesekiel. Und weil das Thema ist, drum hat nach Jeremia 3,16 die schattenbildliche Darstellung des Hesekiels keine Bundeslade. Das Heiligtum ist leer. Keine Heilsbedeutung mehr wie die andere schattenbildliche Darstellung. Es hat letztendlich auch keinen Sühnedeckel, sondern hier wird die andere Seite beleuchtet. Das muss uns klar sein. Und nochmals, ich sage ganz ohne jede Einschränkung, die Überschrift ist Hesekiel 43,10. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, damit sie sich ihre Missetaten schämen, und lass sie den Bau messen. Er sagt ganz klar, du sollst den Tempel beschreiben, du sollst den Bau messen, Buber schreibt nachmessen. Wenn sie sich dann all ihre Taten schämen, die sie begangen haben, so zeige ihnen die Form dieses Tempels und seine Einrichtung, seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Formen und alle seine Satzungen. Ja, verkünde ihnen alle seine Formen, alle seine Gesetze und zeichne es vor ihre Augen hin, dass sie alle seine Formen und Satzungen behalten und es so machen. Und dann sagt die Bibel, das ist hochheilig. Wir haben heute Morgen die Eingänge und die Ausgänge zum Neuen Jerusalem untersucht. Und es war für mich wieder erschütternd, wie wunderbar das vom Neuen Jerusalem her dargestellt wird. Und jetzt hier beim Hesekiel haben wir im Prinzip einen zentralen Aus- und Eingang, und das ist dieses Osttor. Aber wir möchten es in Ruhe ansehen. Und zwar Kapitel 40,1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, an eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. In göttlichen Gesichten brachte er mich in das Land Israel, und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin, das Neue Jerusalem. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messschnur und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Und alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkündigen. Genau das machen wir heute Abend. Das, was wir hier sehen, das verkündigen wir. Und jetzt haben wir hier eine ganz einfache Sache. Wisst ihr, wir haben jetzt, ich weiß, wie schwierig das ist, dass wir über die Hälfte der Zeit verbracht haben, um Vorbereitung zu treffen. Aber jetzt sind wir vorbereitet. Du hast hier das 25. Jahr. 5, die Zahl der Gnade. 2 mal 5, 5 mal 5, die Zahl der Verantwortung. Du hast hier die Verantwortung und die Gnade Gottes. So beginnt's. Am 10. Tag des Monats, 5 plus 5. Wieder der gleiche Gedanke. Und 5 mal 5 bedeutet auch alles Gnade. 10 bedeutet Gnade und Verantwortung. Dann kommt 14, 7 plus 7, Gottes alleiniger Weg. Also hier hast du etwas, wo er sagt, es ist alles Gnade, aber die Gnade wirkt nur, wenn du deine Verantwortung annimmst, wenn Gott dir nämlich die Gnade anbietet und es ist der alleinige Weg, den Gott geben will. Es gibt kein anderer und es geht um diese Stadt, es geht um das neue Jerusalem, es geht um das, dass ich zum Leib Christi gehöre und darum beginnt dieser ganze Text letztendlich nicht mit der Wiedergeburt, sondern mit der Erweckung. Und so beginnt's. Der Jesus sagt ja klipp und klar in Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Und wenn man Buße tut, dann beginnt die Erweckung. Nämlich Johannes 16, 7 bis 14 sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens kommt nicht aus dem Nichts, so wie es manchmal schwärmerische Kreise erklären, sondern das Wasser des Lebens kommt immer in dem Moment, wenn Gott mit dem Heiligen Geist am Herzen wirkt und dann derjenige beginnt, Buße zu tun. Er ist gehorsam, er gibt dem Wirken des Geistes nach. Dann langsam beginnt es, tut Buße und dann wirkt der Heilige Geist Glauben. Und dann sagt die Bibel letztendlich am Schluss von allem, dass der Herr Jesus dann verherrlicht wird. Dann findet der Mensch der Herr Jesus. Und so beginnt das, was wir hier haben. Und er sagt in Vers 3, und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Wir wissen, was Erz bedeutet. Erz war ja letztendlich das Material, aus dem die Füße der Stiftshütte bestanden. Und das war das Material, wo Gericht angezeigt hat und drüber das Weiße. Wenn du nicht gereinigt wirst, gehst du ins Gericht. Also, dass wir uns richtig verstehen. Kapitel 40 ist noch in dem Stadium Erweckung eines Gläubigen im Schattenbild. Und er sagt hier, hier ist das Erz, die Gerichtsforderung Gottes und jetzt ist hier eine Schnur aus Leinen. Leinen war das Weiße. Das ist wieder das Gleiche wie in der Stiftshütte, die Forderung nach Reinigung. Und dann hast du eine Messrute und er sagt hier klipp und klar, diese Messrute heißt, es geht nach dem Maßstab Gottes, nicht wie ich will. Und wir sehen ja nachher, dass die Stadt auf einem hohen Berg ist. Berg ist in der Bibel immer Stätte der Offenbarung. Das heißt, ich kann hier nicht meine eigene Vorstellung über Errettung, über Erweckung, über das Wasser des Lebens, über die Fülle des Heiligen Geistes vorbringen, sondern ich muss warten, wie Gott es offenbart. Er hat sich immer auf Bergen geoffenbart. Auf dem Sinai, auf dem Berg der Verklärung. Und der höchste aller Berge, Erführungszeichen, Golgatha. Immer wenn ein Berg kommt, ist die Offenbarung. Und dann siehst du diese Stadt, Bild fürs neue Jerusalem. Jetzt fängt er an, uns langsam aber sicher zu zeigen, es geht bei dieser ganzen Sache um ein Tor. Du musst durch das Tor eingehen. Er steht im Tor. Wenn ich als Mensch nicht durch die Tür Jesus Christus, das steht in Johannes 10, Vers 9, er ist die Tür. Wenn ich nicht durch den Herr Jesus eingehe, dann werde ich nicht in diese Stadt gelangen. Wenn ich nicht durch diese Tür Jesus Christus eingehe, dann wird das Wasser des Lebens nicht fließen. Das heißt, ich bekomme nicht der Heilige Geist. Versteht ihr jetzt? Da waren Menschen in Ephesus, in Apostelgeschichte 19. Jetzt muss man das Ganze, die Schattenbildlichkeit, das alles verstehen und dann liest man Apostelgeschichte. Da kommen Menschen und dann fragt sie der Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, was ist denn das für eine Frage? Derselbe Paulus schreibt, wenn jemand gläubig wird, und er bezieht sich auf Römer 8, 9 und 10, wo er beschreibt, wer der Geist nicht hat, ist nicht sein. Wenn er diese Leute in Apostelgeschichte 19 fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Fragt er sie eiskalt, seid ihr überhaupt gläubig? Oder seid ihr noch wie in Hesekiel 40 im Vorhof? Seid ihr nur erweckt? Wenn ihr den Heiligen Geist nicht empfangen habt, seid ihr ja gar nicht gläubig. Das merkst du am Anfang gar nicht, dass er in Wirklichkeit fragt, seid ihr gläubig? Und dann sagen diese Leute, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann stellt er die entscheidende Frage, an was glaubt ihr denn? Aber er formuliert es um. Er sagt praktisch, auf was seid ihr denn getauft? Wisst ihr, er geht ganz elegant vor. Er sagt jetzt nicht, bist du wirklich gläubig? Sondern er sagt, an was glaubt ihr denn? Damit kriegt er raus, was sie glauben, wenn er nach der Taufe fragt. Und dann sagen sie, wir sind getauft auf den Johannes den Täufer, auf seine Taufe. Und damit war klar, es sind Jünger des Johannes des Täufers. Und sie sagen klipp und klar, wir haben nicht einmal gewusst, dass ein Heiliger Geist ist. Und dann erklärt er ihnen, ihr müsst an Jesus glauben. Er merkt, die Leute haben nicht einmal gewusst, dass sie an Herrn Jesus glauben müssen. Die sind nicht bekehrt, die sind nicht wiedergeboren, die sind im Vorhof erweckt. Und dann, als sie durchbrechen zur Wiedergeburt und der Heilige Geist auf sie fällt, dann werden sie letztendlich auch getauft. Hier sagt die Bibel klipp und klar, ich muss durch das Tor, durch den Herr Jesus eingehen, dann kommt der Heilige Geist in mein Herz. Und dann ist Römer 8 und 9 und 10 erfüllt, wo die Bibel sagt, dann letztendlich bin ich gläubig, bin ich wiedergeboren. Und er sagt hier, Menschensohn, Vers 4, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Und jetzt kommen wir mal, was zeigt er mir? Er zeigt mir in Vers 5 etwas, und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Stadt hat eine Mauer. Und siehe, es war eine Mauer außen um das Haus des Tempels herum. Er sagt, da ist eine Mauer um den Tempel Gottes. Und jetzt kommt wieder das, wo der Herr Jesus uns lehrt und sagt, berechnet die Kosten. Wisst ihr, wir dürfen nicht nur predigen, nimm Jesus an, sondern wir müssen die Leute sagen, tu Buße und nimm den Herr Jesus an. Wenn du Buße tust, musst du dein Denken verändern und du musst wissen, was es kostet. Du musst die Kosten berechnen. Zu mir hat einmal jemand gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich gar nicht bekehrt. Was ein sicheres Zeichen ist, dass er sich gar nicht bekehrt hat. Und so hat sich es auch herausgestellt. Wisst ihr, das Ding ist wichtig. Dieser ganze Punkt der Kosten. Er sagt hier, wenn du zu diesem Haus gehören willst, dann ist da eine Mauer. Du musst den Leuten sagen, wenn du dich bekehrst, dann musst du dich absondern. Wenn du dich bekehrst, dann kannst du bestimmte Dinge nicht mehr tun. Du kannst nicht mehr in der Sünde leben. Buße tun heißt wegwenden von der Sünde. Wir haben eine Bekehrung mal erlebt bei der Evangelisation. Gell, da sind alle ganz nervös geworden. Wir hatten einen namhaften Evangelist und es hat sich niemand bekehrt. Und plötzlich bekehrt sich jemand, wart alle glücklich. Ja, na. Nach einer Zeit kam der Mann und hat gesagt, naja, Leute, wenn ich nicht mehr den Stern lesen darf, nicht mehr die Bildzeitung, alle diese Dinge, dann hat es für mich keinen Wert. Und er ist bis heute nicht bekehrt. Ich muss die Leute einfach sagen, es geht nicht um Bildzeitung lesen, Stern lesen, ihr versteht mich. Aber wenn ich immer Jesus diene, dann bin ich aus dem Bereich der Finsternis herausgegangen, habe mich bekehrt und diene jetzt Gott und lebe nicht mehr in der Sünde. Das ist ganz einfach. Und darum ist hier gleich zu Beginn, sagt die Bibel, wenn du in den Tempel reingehen willst, wenn du das Wasser des Lebens willst, dann musst du wissen, das ist eine Mauer. Dann hat das Konsequenzen. Und das ist das, wo der Jesus sagt, berechne die Kosten, ob du das willst. Willst du das wirklich? Zu mir kam ein Mann und gesagt, ich will mich bekehren, bete mit mir. Ist doch schön, oder? Ich habe gesagt, nein, ich bete nicht mit dir. Der Mann war völlig perplex. Dann sagt er, warum? Dann sage ich, jetzt pass mal auf. Ich erkläre dir jetzt ganz genau, was heißt Wiedergeburt. Ich erkläre dir ganz genau, was heißt Bekehrung. Ich erkläre dir, was das alles heißt. Und dann gehst du heim. Und dann überlegst du dir, ob du das wirklich willst. Und wenn du das wirklich willst, dann kommst du morgen wieder. Ist jetzt ungefähr 5 Jahre her, ist bis jetzt nicht wiedergekommen. Steht ihr? Es ist eine Mauer. Und die Mauer heißt, es hat Konsequenzen. Und darum zeigt uns hier die Bibel sofort, bevor das Wasser des Lebens fließen kann, ist eine Mauer. Und dann kommt plötzlich etwas. Die Messrute zeigt jetzt die Elle 6 an. 6 Ellen. Weil dieser Tempel wird, wir haben ja 1. Korinther 3,16 gelesen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dieser Tempel wird von Menschen, von der Zahl 6 gebildet. Aber dieser Mensch ist ja, wenn du die Bibel ganz nüchtern liest, Römer 3, keiner ist gerecht, alle sind abgefallen, alle sind von Gott weg. 1. Mose 8, Vers 21, wo die Bibel sagt, das Herz des Menschen verderbt von Jugend auf. Römer 5, wo die Bibel sagt, in Adam sterben alle, du bist tot in Sünde. Wo die Bibel ganz klar sagt, dieser Mensch, dass er überhaupt zu diesem Tempel gehören kann, muss was ganz Einfaches passieren, was wir gestern Abend gehört haben. Ich muss zuerst ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Ich muss zuerst ein Tempel werden. Also der Sechser, der Mensch, muss zuerst ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Wie wird er das? Indem der Heilige Geist in ihn hineinkommt. Er ist nur ein Tempel, wenn der Sühnedeckel in ihm ist. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus. Wo geht der Heilige Geist hin? Nur auf den Sühnedeckel, nur auf den Herr Jesus. In der Sekunde, wenn ich den Herr Jesus aufnehme, kommt der Heilige Geist. Und die Bibel sagt, wer der Geist nicht hat, ist nicht sein. Das ist so eine einfache Regel. Jetzt versteht ihr, warum die Bibel sagt, Johannes 1,12, so viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Du nimmst den Herr Jesus auf und derselbe Sekunde bekommst du den Heiligen Geist. Weil wo der Sühnedeckel ist, ist immer die Shekinah, die Wolke und Feuersäule. Aber er sagt, du bist ein Sechser, ein Mensch, jetzt musst du zuerst ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Und jetzt musst du ja fragen, ja, was muss ich dann tun? Und er sagt das Maß. Und das Maß ist ganz einfach. Die Pforte ist eng und schmal, die zum Leben führt. Das heißt, du kannst durch die Pforte nur durchgehen als Mensch, die ist so eng, dass du nur als kleiner Sünder hindurchpasst. Wenn du Gott noch Werke bringen willst, bist du zu groß, dann kannst du durch die Pforte nicht durch. Wenn du noch nicht eingesehen hast, dass du ein Sünder bist, wenn du noch hochmütig bist und denkst, du bist recht, bist du immer noch zu groß, du kommst nicht durch die Pforte durch. Also du musst zuerst so klein sein, dass du durch die Pforte durchkommst. Und da sagt dann der Jesus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Wenn du klein genug bist, wenn du diesem Maß Gottes entsprichst, dann kannst du gerettet werden. Und jetzt hier in Vers 6 sagt er klipp und klar, er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor. Das Tor nach Osten ist der Herr Jesus. Er ist die Tür, Osten, dort geht die Sonne auf. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit, Malachi. Und da sagt die Bibel klipp und klar, du musst praktisch, wenn du, ich sage es mal vorsichtig, vom Sechser über das Wirken Gottes, die Zahl 7, zum Achter werden willst, nämlich neu geschaffen werden willst, dass du 9, nämlich der Heilige Geist, in dein Herz hineinkommst, dann letztendlich musst du nach Osten gehen, du musst dem Herrn Jesus entgegengehen. Und dann kommt wieder das große, wunderbare Kapitel, wo in Johannes 10 geschrieben steht, er ist die Tür. Und dann sagt Johannes Evangelium, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also hier wieder das Tor nach Osten, nur durch das Tor des Osten kann ich überhaupt das Wasser des Lebens empfangen. Nach dem Maßstab Gottes, und wenn das nicht da ist, dann passiert gar nichts. Ich bin hier immer noch, ist euch klar, immer noch im Vorhof. Bis zu dem Vers sind wir noch im Vorhof. Da ist noch nichts passiert. Gell? Und dann erklärt er hier, wie es Umfeld ist. Ich möchte jetzt nicht auf die Nische und das eingehen. Aber sie sind 5 Ellen groß. Und diese 5 Ellen bedeutet ganz einfach Gnade. Es geht immer nur noch Gnade. Wisst ihr, ich kann es nicht erklären. Die Bibel zeigt ja, dass es eine vorlaufende Gnade gibt. Wo ich mich bekehrt habe, das war Gnade ohne Ende. Ich habe mich 4 Jahre gewehrt gegen Wiedergeburt. Ich war zu feig, mich zum Herrn Jesus zu bekennen. Und Gott hat mich sogar zum Seelsorgehelfer gemacht. Und ich war ein Seelsorgehelfer, der selber nicht bekehrt war. Gibt es ein größeres Elend, wenn du ehrlich bist? Ich war ehrlich, ich habe es gewusst, ich habe gelitten ohne Ende. Dann habe ich zu Gott geschrien und habe gesagt, Herr Jesus, mach das zu mir, keiner kommt in der Evangelisation. Es war wunderbar, ich war wahrscheinlich der Einzige, zu dem die ganze Evangelisationszeit keiner kam. Am zweit- oder drittletzten Tag, weiß nicht mehr, welcher es genau war, der Evangelisation habe ich mich radikal bekehrt. Wisst ihr, aber da muss zuerst der Sechser muss durch das Wirken Gottes acht die Neuschöpfung erleben. Versteht ihr jetzt, warum die Symbolik so wichtig ist, auch von den Zahlen her? Hier ist noch ein Sechser. Und dann sagt die Bibel, da gibt es eine Schwelle. Jetzt sei mal vorsichtig, was ist eine Schwelle? Schwelle spielt eine riesige Rolle. Wir werden es nachher sehen, was bei der Schwelle passiert. Eine Schwelle ist von der Türe der niedrigste Teil, oder? Also von der Tür, da heißt es die Tür, da ist die Schwelle der niedrigste Teil. Ich lese uns einmal die Schwelle. Philipper 2, Abvers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Er bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Hier hast du die Erniedrigung Jesu. Ohne die Schwelle der Tür, ohne die totale Erniedrigung Jesu, wäre keiner von uns gerettet. Er musste diese Lichtswelt im Himmel verlassen. Er musste die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er musste ein Mensch werden wie wir. Warum? Die Bibel ist vollkommen logisch. Die Bibel sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Sie sagt, das Leben ist im Blut. 3. Mose 17, 11. Sie sagt, 2. Mose 21, du musst dessen wiederbringen, was zerstört war. Was hat Adam getan? Er hat Leben zerstört. Er hat das geistliche Leben zerstört. Also musste ein Mensch Adams Schaden gut machen. Er musste stellvertretend für Adam Blut vergießen, nämlich sein Leben opfern. Ja, aber was wäre jetzt gewesen, wenn hier Gott nur einen Menschen geschaffen hätte, wie die Sekte, wie die Zeugen Jehovas und die sagen, oder auch die Arianer, wenn der Jesus nur ein Engel gewesen wäre oder nur ein Mensch, dann wäre ja Folgendes gewesen, wer wäre dann der Dumme gewesen bei der Sache? Eva. Aber für sie hätte es nicht gereicht. Das hätte dann nur gerade für Adam gereicht, so knapp. Also was tut Gott? Er sendet keinen Menschen, er schafft keinen Menschen, sondern sendet seinen Sohn. Er lässt seinen Sohn einen Mensch werden. Jetzt geschieht durch das Wunder der Jungfrau, aber Geburt durch die Zeugung durch den Heiligen Geist, weil die Sünde vom Vater übertragen wird. Da heißt es, es ist nicht vom Mensch gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist. Also entsteht ein Mensch, der keine Sünde hat. Aber dieser Mensch ist nicht ein Mensch wie wir, sondern er ist innerlich, obwohl er vollkommen, ich sage es mal, biologisch ein Mensch ist wie wir, ein richtiger Mensch, der ist innerlich, der innere Mensch, ist der Sohn Gottes. Hat der Wert der Gottheit. Jetzt entsteht ein wirklicher Mensch, der hat Fleisch und Blut. Und der hat Blut ohne Sünde, unverseuchtes Blut. Der kann für Adam die Sünde bezahlen, der kann sein Blut vergießen. Aber das Blut ist so wertvoll, dass er nicht nur Adam erlösen kann, nicht nur Eva, nicht nur jeden in unserer Mitte, dass er alle Menschen auf dieser Erde mit diesem Blut erlösen kann. Ist doch gewaltig, das tut Gott. Und darum sagt die Bibel, es geht um die Schwelle. Und wir werden nachher sehen, dass diese Schwelle, wenn das Wasser des Lebens fließt, die absolut entscheidende Rolle spielt. Ich greife mal vor. Das Wasser des Lebens kommt nur unter der Schwelle. Ohne die Schwelle kein Wasser des Lebens. Ohne das Opfer Jesu passiert gar nichts. Ohne die Auferstehung Jesu, nach diesem furchtbaren Opfer, ohne dass er ins innerste Heiligtum geht, dass er vorm Sühnedeckel steht als Hohepriester, sich als Opfer selber darbringt, sein Blut auf sich selber auf den Sühnedeckel springt und das vollkommene Opfer schafft, gibt es keinerlei Erlösung. Er musste völlig erniedrigt werden, sein Blut vergießen und dann erst konnte er ins himmlische Heiligtum. Versteht ihr jetzt, wenn ich mit euch die Schwelle betrachte und euch dieses ganze symbolische, wunderbare Szenario des Hesekiels aufzeige, dann hätte mir das alles gar nicht verstehen können, wenn man nicht diese vier oder fünf vorherige Verkündigungen gehabt hätten, wo wir genau geguckt haben, was muss denn passieren? Ich muss ins innerste Heiligtum als Erlöser, sagt der Jesus klipp und klar. Er muss mit seinem Blut reingehen. Ich muss dann die Stiftshütte verstehen. Ich muss das alles verstehen. Und hier ist was ganz Einfaches. Durch die Erniedrigung geht's dann weiter. Durch die Gnade, wo Gott vorlaufende Gnade gibt. Und jetzt sagt er in Vers 9, und ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Er sagt hier, er maß die Halle des Tores. Das Tor hat letztendlich eine Halle. Das heißt, die Tür, Jesus Christus, die funktioniert bloß, wenn 8 geschieht. Ihr könnt euch erinnern, was die Zahlensymbolik 8 heißt? Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. In der Arche Noah waren 8 Leute. Der Name Jesus bedeutet, wenn man es mathematisch ausdrückt, und der Name, die Buchstaben zusammenzählt, 888. Das heißt, er sagt hier ganz klar, zuerst muss der Sohn Gottes die Schwelle der Tür erleben. Er muss die totale Erniedrigung erleben. Er muss sich total erniedrigen, muss die ganze Sünde tragen, der ganze Dreck, der Fluch aller Menschen erleben. Was wir jetzt wissen von der Bibel her, außerhalb von Zeit und Raum, er hat in den ein paar Stunden am Kreuz alle Sünde, alle Verdammnis, alle Höllenstrafe, alle Flüche aller Milliarden von Menschen, die jemals leben, von Adam bis zum allerletzten Mensch bei der Wiederkunft Jesu, hat er alles erlebt. Wir können uns nicht einmal vorstellen, was dort am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Das ist die Schwelle, die totale Erniedrigung. Und erst als die geschah, konnte er auferstehen, weil damit war der Teufel besiegt. Er hat den Teufel völlig entmachtet, im Totenreich, weil er keine Sünde hatte und alle Sünde bezahlt hat. Dann ist er auferstanden. Wisst ihr, jetzt kommt der Triumph, dann geht er mit seinem Blut durch die Himmel bis auf den Sühnedeckel. Alles von ihm, alles durch ihm, alles zu ihm. Er ist der hohe Priester, er ist das Opfer, er ist das Blut, er ist der Sühnedeckel. Er ist alles, er vollführt ein vollkommenes Opfer. Und jetzt erst ist 8 Neuschöpfung möglich. Durch was geschieht die Neuschöpfung? Indem ein Mensch Vergebung der Sünde empfängt, der Sühnedeckel aufnimmt, der Herr Jesus, und derselbe Sekunde kommt die Wolke und Feuersäule, die Shechina, er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann ist aus der Erweckung Wiedergeburt geworden. Und das, Kapitel 40, zeigt diese Schritte. Und dann ist hier die nächste Zahl, Vers 9, 2 Ellen war die Dicke. 2, da könnt ihr euch erinnern, die Zahl der Gemeinschaft. Dem Moment, wenn die Neuschöpfung geschieht, habe ich Gemeinschaft mit Gott durch seinen Sohn, durch unseren Herrn Jesus Christus, und gleichzeitig bin ich getrennt von dieser Welt. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Welt. Also 2 heißt immer Gemeinschaft mit einer Seite, Trennung von der anderen Seite. Also Neuschöpfung, Gemeinschaft mit Gott, Trennung von der anderen Seite. Und er sagt dann nochmal klipp und klar, bei dem Tor gegen Osten gab es auf beiden Seiten je 3 Nischen. Es geht nur über das Tor, gen Osten, nur über der Herr Jesus. Und das sind 3 Nischen. Was sind die 3 Nischen? Geist, Seele, Leib. Das heißt, ich werde vollständig erneuert nach Geist, Seele und Leib. Ich erlebe vollkommene Wiedergeburt. Und die Bibel sagt, es hat alles dasselbe Maß. Es geht nur so, wie Gott es wollte. Und das Maß für den Menschen ist ganz klar, der Geist wird wiedergeboren. Johannes 3, 3 bis 5. Die Seele ist der Kampfplatz. Römer 6, 6 und 11. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und der Körper ist, 1. Korinther 15, praktisch die Hülle, die auch sterben muss, bis zur Auferstehung. Das ist das Maß. Gott gibt ganz genau vor, wie das Maß geht. Und dann hast du was Wunderbares. Du hast immer der gleiche Gedanke. Durch das alles passiert bei mir Neuschöpfung, Gemeinschaft mit Gott, Trennung von der Welt. Und jetzt sagt er klipp und klar, wie breit ist jetzt die schmale Pforte? Wisst ihr, du musst ja fragen, wenn die Pforte schmal ist, kannst du ja mal die Leute fragen, wie schmal ist denn die? Ab heute kannst du antworten, sie ist 10 Ellen breit. Ja, wie lang ist denn die Tür? Wie lang geht denn die Pforte rein? Du kannst sagen, die ist 13 Ellen lang. Und zwar, die ist 10 Ellen lang, 5 plus 5. Du gehst durch die enge Pforte zur Wiedergeburt, durch Gnade und Verantwortung, wenn du nämlich die Erlösung annimmst. Der Herr bietet sie dir als Geschenk an, aber du hast die Verantwortung, es anzunehmen. Dann gehst du durch das Tor. Und sie ist 13 Ellen lang. Wir wissen, was 13 heißt. 5 plus 8. 5, die Gnade, muss zu Neuschöpfung führen, zu 8. Das heißt, du kommst in deiner Verantwortung, wenn du den Herr Jesus aufnimmst, erlebst du praktisch durch die Gnade eine Neuschöpfung. Und dann gehst du hinein. Du bleibst aber trotzdem 12-6er. Weil, ich sag's mal vorsichtig, von dem kommst du nicht weg. Aber du hast die Verantwortung, Offenbarung 22, 17, du musst das Wasser des Lebens annehmen. Du musst ihn aufnehmen. Und dann sagt er, das ist auch wichtig, in 13, 25 Ellen. 25 wieder 5 mal 5 ist alles Gnade. Wisst ihr, ihr müsst mal gucken, das ist so interessant. Eine Türöffnung der andere gegenüber. Gnade um Gnade. Es geht immer nur durch Gnade. Das heißt, die Schritte aus der Erweckung raus, hinein zur Wiedergeburt, ist jeder Gnade. Wisst ihr, da gibt es 100.000 Möglichkeiten, wo ich abstürzen könnte, wo der Teufel mich zu Fall bringen könnte. Es ist die Gnade Jesu Christi. Wenn er ein Herz sieht, das erweckt ist, dann führt er es auch zur Wiedergeburt. Und es gibt keine Regel, wie eine Wiedergeburt geschieht. Und wiederum, was treffen wir jetzt? Ihr könnt euch heute Morgen an das neue Jerusalem erinnern. Wir haben hier Türme. 60 Elle. Und hier hast du was ganz, ganz Einfaches. Du hast hier 60 Elle, das ist 5 mal 12. 12 die Vollzahl, 5, alles ist Gnade. Wisst ihr, der Teufel, ich sage euch einfach mal eine Geschichte, dass er das mit der Wachsamkeit seht. Gott ist bereit, mir völlige Gnade zu geben, dass ich auch wachsam sein kann. Ich hatte ja Kollegen, und das war interessant. Ich hatte zwei Kolleginnen. Die eine war ein Luder, und die andere war angenehm. Und die Angenehme hat angefangen, sich um das Evangelium zu kümmern. Sie hat Heugelbach gelesen. Sie hat die frommen Schriften gelesen. Sie war begierig. Sie hat es aufgesaugt. Und ich habe immer gesagt, sie wird sich bekehren. Und bei Randra hatte ich nicht einmal der Hauch einer Hoffnung. Aber diese Frau hat einen Fehler gemacht, einen entscheidenden. Sie hat vergessen, dass sie ein Sechser ist. Und dass sie sich jetzt radikal bekehren müsse. Sie war nicht wachsam genug. Und so hat ihr der Teufel langsam aber sicher, ich sage es einmal so, eine Falle gestellt. Sie war nämlich ledig und hatte ein uneheliches Kind. Und in dem Moment war sie nicht mehr wachsam. Sie hätte jetzt die Wiedergeburt erleben können. Sie hätte als Sechserin, als verlorener Sünder, durch den Wille Gottes über die Zahl 7 praktisch durch die Tür hindurchgehen können, hätte 8 die Neuschöpfung erleben können, wenn sie sich bekehrt hätte. Und in der Sekunde kam ein Kollege. Der Kollege hatte etwas gesagt, das war für sie natürlich der Traum, ihre Schmach wäre vorbei gewesen. Er hat gesagt, ich heirate dich. Und dann hat sie den Mann geheiratet. Sie ist inzwischen eine alte Frau mit weißen Haaren und sie ist immer noch nicht bekehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie war nicht wachsam, als der Teufel ihre, der Köder des Mannes, und sie hat keine glückliche Ehe. Sie ist eine unglückliche Frau. Er hat ihr den falschen Mann untergeschoben. Es wäre besser gewesen, sie wäre ledig geblieben, hätte ein uneheliches Kind gehabt, hätte sich radikal bekehrt. Dann wäre sie heute eine glückliche Frau. Wisst ihr, 60, 5 mal 12, Gott ist bereit, durch Gnade praktisch hier mich wachsam sein zu lassen. Hätte sie hier noch einmal Jesus gefragt, hätte zum Beispiel gebetet, obwohl sie noch nicht bekehrt war, Herr, soll ich den heiraten? Hätte Gott ganz sicher gesagt, nein. Wisst ihr, aber dann hat sie der Wachturm 5 mal 12 übersehen und konnte nicht eingehen in die innere Halle. Sie konnte nicht zur Wiedergeburt durchbrechen. Das war nämlich, jetzt kommt, wenn du den Wachturm beachtest, wenn du wachsam bist und merkst, du musst jetzt alles wegwerfen. Das habe ich gemacht, als ich wiedergeboren wurde. Ich habe alles weggeworfen. Ich musste entweder, werde ich jetzt wiedergeboren oder nicht. Ich hätte jeden Preis bezahlt, um gerettet zu werden, obwohl ich wusste, ich kann nichts tun. Er muss es tun. Dann kommt nämlich die Torhalle und die hat 50 Ellen. Und gerettet werde ich nicht von mir aus, sondern in dem Moment, wenn der Jesus in mein Herz einzieht, dann kommt 50, ihr könnt euch erinnern, Pentekoste, das Wirken des Heiligen Geistes, dann kommt, wenn ich da Jesus aufnahm oder aufnehme oder aufgenommen habe, dann geschieht in derselben Sekunde die Wiedergeburt, dann kommt 50 und dann breche ich durch und dann gehe ich hinein, so wie es dann praktisch heißt, Hesekiel 40 ab 17, dann gehe ich durch die ganze Umgebung, durch das ganze Szenario des Vorhofs, äußerer, innerer Vorhof, das sind alles Stadien, die ich durchlebe. Und dann gehe ich hinein, bis ich im Allerheiligsten bin, bis ich dann drin bin in Christus Und dass da jetzt plötzlich der entscheidende Punkt kommt, jetzt sind es nicht mehr 15, sondern jetzt sind es 30 Kammern. Und jetzt kommt die Zahl 30 und 30 ist 5 mal 6. Das heißt, ihr habt es verstanden, wie es ist. 5 plus 6, 11 ist die Erklärung. Der Sünder muss als Sechser 5 die Gnade erleben. Aber wenn er es erlebt, wenn 50 der Heilige Geist wirkt, dann ist 30, 5 mal 6, sobald es mal ist, geschieht's. Und der sagt hier in Vers 17, es muss geschehen, das sind jetzt 30 Kammern, jetzt musst du wieder geboren werden, auf diesem Weg ins innerste Heiligtum. Und dann sagt er, 19, es sind 100 Ellen gegen Osten. Der Herr Jesus tut's, ganz allein gegen ihn, 2 mal 50. Der Heilige Geist muss bei mir die Wiedergeburt wirken. Und dann passiert es, durch das bekomme ich Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, mit Gott, dem Vater, dann breche ich durch der Wiedergeburt, dann bin ich ein Gotteskind. Und das sind einfach nur Beschreibungen, wie eine Wiedergeburt geht. Wisst ihr, da wird eine Wiedergeburt, die im Bruchteil einer Sekunde geschieht, von der Erweckung bis hin, dass ich durchbreche zur Errettung, wird langsam beschrieben in lauter kleinen Einzelschritten. Und er sagt, da hat alles dasselbe Maß. 50 Elle wirken des Heiligen Geistes und es ist 25 5 mal 5, alles Gnade. Wisst ihr, das ist so einfach. Sobald der Mensch wirklich Buße tut, am Wirken des Heiligen Geistes nachgeht und nichts mehr zu bringen hat. Das singen wir ja in den Liedern, wo man sagt, nichts habe ich zu bringen, alles bist du. Wenn ich gar nichts mehr zu bringen habe, vollkommen fertig bin und erledigt bin, dann kommt 50, das Wirken des Heiligen Geistes, 25, alles Gnade und dann breche ich durch. Und dann sagt er 22, es hat alles dasselbe Maß wie das nach Osten gerichtete Tor oder Torgebäude. Es sind 7 Stufen, die hinaufgehen. Das ist der Weg Gottes. Alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Letztendlich tut der Herr Jesus alles. Das sind die Grundbedingungen für die Errettung. Ihr könnt euch erinnern, der Sechser braucht die Gnade. Er muss durch die schmale Pforte gehen. Er muss sehen, dass es nur Gnade ist. Er muss es als Gnadegeschenk annehmen. Er muss sich klar sein, es muss eine Neuschöpfung bei mir geschehen. 13, 5 plus 8. Dann muss es passieren, immer mit dem Bewusstsein, es ist immer 5 mal 5, es ist alles Gnade. Es ist, 15 habe ich jetzt von mir aus gesagt, es ist 3 mal 5, nämlich Gnade für Geist, Seele und Leib. Es ist vollständig der Menschen erfüllend. Und 50, das Wirken des Heiligen Geistes, muss geschehen, dass 30 geschieht, dass 5 die Gnade, nämlich bei mir, beim Sechser, so zur Wirksamkeit kommt, dass zur Wiedergeburt kommt. Und dann habe ich 2 mal 50, das Wirken des Geistes wirkt jetzt die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann gehe ich über diese Stufe, ich gehe dann hinauf, ist jetzt bildlich gesprochen, ins innerste Heiligtum. Das heißt, dann breche ich durch zur Wiedergeburt. Und er sagt immer, das ist 100. 2 mal 50, dann ist wieder 50, dann ist wieder 25 und immer 7 Stufen. Also immer nur Gnade, immer Wirken des Heiligen Geistes. Es bringt mich immer zu der Gemeinschaft und es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du das jetzt ganz durchliest bis zum Ende, hast du immer dasselbe, bis du dann zu einer 30 kommst und dann werden die 7 Stufen erweitert. Und plötzlich sind es nicht mehr 7 Stufen, jetzt sind es 8. Das heißt, wenn du dir das Wirken des Heiligen Geistes so gefallen lässt, dann gehst du über die 8. Stufe zum Eingang gegen Osten. Jetzt gehst du durch die Tür zum Herr Jesus, jetzt bist du drinne. Jetzt ist geschehen. Jetzt bist du praktisch hineingegangen. Vers 37. 8 Stufen. Du gehst hinein. Jetzt kommt wieder die Zahl 50. Wirke des Heiligen Geistes. Es ist wieder 25. Alles Gnade. Und er sagt in 37 ganz klar, 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Wisst ihr, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, warum wird das so kompliziert beschrieben? Warum sind das alles solche Zahlen? Ich finde das überhaupt nicht kompliziert, ich finde das völlig einfach. Ich sage, ich sehe überall einen Fünfer, das ist alles Gnade. Ich sehe überall einen Sechser, das ist der ehrliche Mensch. Ich sehe plötzlich, es geschieht alles über 8, über die Neuschöpfung. Es geschieht alles durch Gnade, drum 5 mal 5, 5 hoch 2, also totale Gnade. Und es ist alles 50, das Wirken des Heiligen Geistes. Oder glaubt ihr, dass Gott umsonst nur die Zahlen genommen hat, diese Symbolzahlen? Er hätte auch sagen können, es sind in dem Fall 4 Stufen. Nee, er nimmt genau diese symbolische Zahl, um zu zeigen, wie eine Wiedergeburt geschieht. Und er sagt dann in Vers 38, hier wäscht man das Brandopfer. Wisst ihr, wo ihr jetzt seid? Jetzt seid ihr bei der Stiftshütte im Vorhof, wo der Brandopferaltar ist, die Hingabe, und wo das Waschbecken ist, wo das Brandopfer abgewaschen wird. Ihr könnt euch erinnern, was passiert, als wir die Stiftshütte betrachtet haben. Du wirst gewaschen, legst dich auf den Brandopferaltar und dann gehst du in derselben Sekunde durch den Vorhang, durch die Tür ins Heiligtum. Dort ist der Leuchter, jetzt gehörst du zum Leuchter, jetzt bist du wieder geboren. Das ist eigentlich einfach einfach. Und dann sagt er, dann 39, da sind jetzt die zwei Tische, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit seinem Sohn, und dort sind die geschächteten Brandopfer, dort ist Sündopfer, Schuldopfer, jetzt ist das Opfer für dich vollständig gebracht. Und jetzt sagt er, 41, jetzt hast du plötzlich 8 Tische. Wieder die Zahl 8, völlige Neuschöpfung. Du wirst vollständig hier von Gott in die Erneuerung hineingenommen. Und jetzt bist du ein Gotteskind, jetzt bist du wieder geboren, jetzt ist es geschehen. Und du hast jetzt hier etwas Wunderbares. Am Schluss von dem Kapitel hast du deine Beschreibung gesagt, es ist 20, 4 mal 5, alles Gnade. Und er sagt, die Breite 11 Ellen, 5 plus 6, der Sünder findet die Gnade. Und er sagt, man stieg auf Stufen hinauf. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr hinaufgestiegen seid? Über 7 Stufen, der Wille Gottes, nämlich Wiedergeburt, für den Sünder, der nichts zu bringen hat. Und dann werden die 7 Stufen plötzlich zu 8 Stufen. Dann wirkt der Jesus die Neuschöpfung und dann bist du plötzlich im Allerheiligsten. Dann ist die Wiedergeburt geschehen. Jetzt könnte jemand sagen, Karl Hermann, du bist ja ein Spinner, du bist ja ein Fantast, was erzählst du uns für Märchen? Entschuldigung. Ich erzähle euch keine Märchen, Kapitel 41. Er führte mich in den Tempelsaal. Laut Bibeltext bin ich jetzt im Tempelsaal. Jetzt bin ich wiedergeboren. Und damit ist der Beweis gebracht, dass Hesekiel 40 zeigt, wie das Wasser des Lebens angenommen wird, wie man von der Erweckung über Gnade als elender Sechser über 7 Stufen durch 10, durch Gnade und Verantwortung, so ist die Breite dieser Tür, über 5 plus 8, indem die Gnade bei mir Erneuerung wirkt, indem der Heilige Geist so in mir wirkt, dass es 30 wird, 5 mal 6. Und dieses ganze Wirken dauernd 25, 5 mal 5 dauernd Gnade ist, bis ich durchbreche und aus diesen 7 Stufen, wo ich jetzt gehe, wird die 8. Stufe. Und die 8. Stufe bedeutet 5 plus 6, das 11 ist zustande gekommen, der Sünder hat die Gnade gefunden und 20 sagt wieder, es ist alles Gnade. Und dann sagt die Bibel so, jetzt bist du im Tempelsaal. Ihr guckt mich alle entgeistert an. Soll ich euch was sagen? Ihr habt recht. Ich habe 44 Jahre gebraucht, bis ich die tiefsten Geheimnisse der Schrift mit den Zahlen, bis ich das begriffen habe. Bis mir plötzlich klar wurde, wenn Gott eine Zahl da reinschreibt und wenn Gott ein Schattenbild gibt, dann ist das so eine Offenbarung und so eine Tiefe der Gottheit und so ein Wirken des Heiligen Geistes, dass ich als elender kleiner Mensch bloß noch auf die Knie sinken kann und dann beten kann und sage, wer bin ich, dass ich das begreife. Aber ich habe eine Bitte. Ob das jetzt klar war oder nicht heute Abend, ist völlig egal. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr 5 in Zukunft seht, in der Schrift, dann vergesst es nie. Die Rechte des Herrn, die 5 Finger Gottes, ist Gnade. Denkt an die 5 Steine in der Schleudertasche des David. Und dann müsst ihr dran denken, du brauchst die 5 gar nicht. Es langt einer. Und wer ist der eine Stein? Jesus allein. Und wenn ihr 6 seht, dann vergesst nie, wir sind elende Menschen. Wir sind in Adam gestorben, wir sind völlig verkauft. Aber wenn Gott 11 gibt, dass dieser elende Sechser mit 5, mit dieser Gnade zusammenkommt, und wenn er dann nur das durch den Heiligen Geist, nämlich 50, wirken lässt, dann geschieht 5 mal 6, dann geschieht die Wiedergeburt, dann breche ich durch zur Wiedergeburt. Und das alles geht durch eine Tür, die 10 Ellen breit ist. 5 Gnade und Gnade, ist nur Gnade. Aber meine Verantwortung, der zweite Fünfer muss geschehen. Ich nehme es an. Und dann führt er mich, wenn ich ihn annehme, 5 plus 8, dann führt er mich durch die Gnade in die Neuschöpfung und dann stehe ich plötzlich in der Tempelhalle. Das ist natürlich jetzt kompliziert beschrieben, aber damit zeigt Gott doch. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Mensch sich sowas ausdenken kann, oder? Kann er doch nicht. Wisst ihr, und jetzt kann ich sagen, ja, das ist eine Haare herbeigezogen. Nein, weil du bist ja jetzt 41 bestimmt Tempel. Und plötzlich ist da ein Pfeiler. Und der Pfeiler hat 6 Ellen und wieder 6 Ellen. Und die Breite der Tür ist wieder 10. 5 plus 5. Auf beide Seiten 5. Er maß seine Länge 40. 5 mal 8. Gnade führt zur Neuschöpfung. Entschuldigung. Das ist doch eine Logik, die kann ich mir doch nicht ausdenken als Mensch. Die kann der raffinierteste Mensch nicht erfinden. Sondern da hat Gott etwas getan. Das ist ungeheuer. Und er sagt, jetzt bist du im Inneren. Und jetzt sagt er, die Türöffnung selber hat 6 Ellen. Der Herr Jesus musste ein Mensch werden. Er musste ein Sechser werden. Aber er ist ein anderer Sechser wie wir. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er war ein Mensch ohne Sünde. Der einzige Mensch auf diesem Erdball nach Adams Sündenfall, der keine Sünde hatte. Wieso? Jetzt könnt ihr hier die ganze durchgehen. Und immer wieder wird betont, 30 Seitenräume, 5 mal 6 Wiedergeburt. Und so geht es durch. Und ihr werdet erschlagen von diesen symbolischen Zahlen. Es ist natürlich so, es könnte jemand sagen, ja Karl Hermann, wie lang geht denn das, wenn hier die Gnade der Fünfer beginnt, am Sechser zu arbeiten? Das war ganz einfach. Bei mir war es 4 Jahre. Ich habe 4 Jahre gebraucht, bis ich von der Erweckung zur Wiedergeburt durchgebrochen bin. Ja, und wie war denn das in der Tür? Ging es auch 4 Jahre, bis du durch Gnade und Verantwortung 5 die Gnade, die dich zur Neuschöpfung geführt hat? Es ging eine Sekunde. Ich habe mich an die Wand einer Bank gehängt, habe geschrien, Herr Jesus, rette mich, aufgrund von Matthäus 7, derselben Sekunde brach ich durch zur Wiedergeburt. Wisst ihr, das ist das Interessante. Die Bibel beschreibt die ganz kleinen Schritte, alles in symbolischen Zahlen. Und das versteht ihr vielleicht, dass ich aufgeregt werde, wenn ich die Zahlen sehe, wenn ich in Lukas 1 plötzlich sehe, da ist die Klasse Appia und ich gehe in 1. Chronika rein und sehe, die Appia ist die 8. Klasse. Versteht ihr jetzt? Dann weiß ich, jetzt zeigt Gott da, jetzt kommt die Neuschöpfung. Ja, wer ist der neue Schöpfer? Der Herr Jesus. Wer ist der Sühnedeckel? Er. Wer ist der hohe Priester? Er. Wer ist das Opfer? Er. Wer ist das Blut, das auf sich selber springt? Er. Versteht ihr? Und wenn ihr das einmal alles verinnerlicht, ich erwarte gar nicht, dass ihr das jetzt alles heute verarbeitet, aber wenn ihr das alles seht, dann kannst du doch nur noch auf die Knie fallen und sagen, oh Herr, was bin ich für ein kleiner, dummer Mensch? Und was hast du für eine gewaltige Schrift geschrieben? Was hast du für eine Offenbarung? Ist es nicht gewaltig? Ich will gar nicht so weit gehen, dass auch die Verszählung inspiriert ist. Aber es ist doch interessant, was heißt, sie gingen nicht mehr mit ihm im Johannesevangelium, dass es ausgerichtet 6, Vers 66 ist. Wieso? Das ist doch kein Zufall. Versteht ihr? Gott wirkt heimlich, ohne dass wir es merken. Wisst ihr, ich sage euch eines, dieses Buch ist Druckerschwärze und Papier. Aber dahinter ist 50 das Totalwirken des Heiligen Geistes. Dahinter ist der hohe Priester. Der Jesus. Und der hat es alles so inspiriert, es ist alles so perfekt inspiriert, dass du hier eine Offenbarung hast. Ich sage es einmal ganz vorsichtig, wenn wir im tausendjährigen Reich leben würden und jeden Tag, ich sage es einmal so, 18 Stunden, 6 Stunden dürfen wir schlafen, aber 18 Stunden die Bibel studieren würde, Tag und Nacht, dann hättest du nur an der Oberfläche gekratzt dieses Buches. Ihr versteht jetzt auch, warum ich so lang Vorspann hatte. Wenn ich jetzt heute angefangen hätte, euch das nur um die Ohren zu schlagen, hättet ihr gesagt, der spinnt. Wisst ihr, wir mussten das alles studieren. Und jetzt seht ihr auch, hier geht es nur um das Wasser des Lebens, sonst um gar nichts. Wir werden das sehen. Wir werden auch sehen, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir werden glasklar sehen, dann teilweise nur noch mit einer Zahl, da wollte gar keine Angst haben. Die Zahlen, Brutalität, die kommt morgen früh nochmals, aber dann lässt es nach. Und dann ziehst du es direkt, er beschreibt es immer direkter. Aber du hast etwas hier, das ist nicht mehr fassbar. Gott geht tatsächlich hin und beschreibt die ganze Wiedergeburt. Er beschreibt das vollkommene Opfer. Er beschreibt das ganze Tun Jesu. Er beschreibt die Gemeinde Jesu Christi, die Wiedergeburt, das Wirken des Heiligen Geistes. Er beschreibt die Gnade, er beschreibt die Neuschöpfung. Alles durch Symbole, durch Tempel, durch Schattenbilder, durch Stoffe, durch Metalle, durch Zahlen. Wisst ihr, die ganze Bibel redet immer nur von Jesus und seinem Opfer. Seht ihr? Wo ich das erkannt habe, da war ich erledigt. Da war mir klar, wer bin ich? Versteht ihr? Da muss ich sagen, als Mensch bist du gar nichts. Du bist gar nichts. Das ist so gewaltig, dass du nur noch in Ehrfurcht erstarren kannst und anbeten. Und jetzt sagt er, jetzt bist du in der Tempelhalle. Ich sage, was ist das für Herrlichkeit? Wenn jetzt jemand sagt, ich habe gar nichts verstanden heute Abend, sage ich, egal, Hauptsache du bist in der Tempelhalle. Aber du sollst wissen, wenn du in der Tempelhalle bist, dann bist du durch das Tor gegen Osten eingegangen. Versteht ihr? Jetzt versteht ihr auch, wo ich mich das Osttor heute Morgen ausgelassen habe. Heute Morgen war das Osttor nicht dran. Er sagt, naja, im Tempel, das erste und das letzte Tor, das reicht für dich vollständig Schaftor, wenn du Jesus Schäflein bist. Wenn du durch das richtige Tor eingehst, dann ist alles passiert. Das ist das Gewaltige, dass er durch diese ganzen Symboliken, die hier beschrieben werden, beschreibt er jede Nuance einer Wiedergeburt, jede Nuance des geistlichen Lebens. Jede Nuance, aber immer Überschrift, wie das Wasser des Lebens fließt. Hesekiel spricht nur vom Wasser des Lebens. Die Schwelle, wie werden dann sehen, das Wasser des Lebens fließt nur unter der Schwelle. Ja, wer ist die Schwelle? Der Herr Jesus. Nur in seiner Erniedrigung, in seinem vollkommenen Opfer, kann das Wasser des Lebens unter der Schwelle fließen. Wenn du das alles siehst, dann bleibt dir die Luft weg. Du hast hier etwas, das ist, ich sage es mal so, für ein menschliches Hirn ganz, ganz schwer zu fassen. Weil das Ziel all dessen, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen vor und zeige zum Schluss, wo es hingeht. Es zielt alles auf Hesekiel 47. Jetzt bist du in der Halle. Du bist jetzt gerettet, du bist ein Gotteskind. Du hast 5 erlebt, als 6er hast du 5 erlebt, du hast 8 erlebt. Du hast 13 erlebt, du hast auch 15, obwohl die Zahl jetzt hier nicht kommt, Geist, Seele lebt, du hast das alles erlebt. Du hast 30 erlebt, die Wiedergeburt, du hast 50 erlebt, der Heilige Geist hat an dir gewirkt. Du hast 100 erlebt, der Heilige Geist hat Gemeinschaft gewirkt, du hast alles erlebt. Und jetzt sagt die Bibel, naja, Paulus sagt, werdet voll Geistes. Jetzt bist du ja wiedergeboren, bist ein Gotteskind, jetzt musst du in der Fülle des Geistes leben. Und da zieht der ganze Hesekiel-Tempel hin. Kapitel 47 heißt es, er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Du bist doch schon im Tempel in der Halle, warum muss ich jetzt nochmal zurück? Du musst immer zurück. Du drehst dich immer im Kreis, immer um den Herr Jesus. Du kannst vorwärts gehen, wie du willst. Es gibt einen Punkt, da musst du zurück zu ihm. Immer wieder musst du vor der Sühnedeckel treten. Immer musst du im Glauben durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum. Und er redet dann wieder in 47 vom äußersten Tor des Gegennordischen. Und dann sagt er, unter der Schwelle fließt Wasser hervor, das Wasser des Lebens, mit dem du erfüllt werden sollst. Und dann sagt er, jetzt kommt wieder eine Messrute. Jetzt musst du immer 1000 Ellen gehen. Wenn du 999 gehst, passiert nichts. Wenn du 1000 Ellen gehst, geht dir das Wasser bis in die Knöchel. Das ist das, was Paulus sagt, du stehst durch den Glauben, Wiedergeburt. Wenn du dann gehorsam bist, geht das Wasser bis an die Knie. Dann fängst du an, so zu beten, dass Gott deine Gebete erhört. Du bist wieder gehorsam, dann geht das Wasser, aber immer nur, wenn du 1000 Ellen gehst, geht das Wasser bis in die Hüfte. Wenn das Wasser bis in die Hüfte geht, dann wird deine Kraft erfasst. Dann hast du nicht mehr du die Kraft, sondern er gibt dir die Kraft. Dann bist du voll Heiligen Geistes. Wenn du nochmal weiter gehst, dann schwimmst du. Wir werden dann im Hesekiel sehen, was passiert, wenn ich schwimme. Dann passiert etwas. Er sagt, dann passiert etwas mit deinem sünderverseuchten Herz. Mit deinem zerstörten Herz, dann wird da etwas Wunderbares geschehen. Darf ich was Böses sagen? Ich sage, wenn ich böse meine, ich sage immer Anführungszeichen. Versteht ihr jetzt, warum es für mich fast nicht fassbar ist, wenn man diesen gewaltigen Hesekiel-Tempel nimmt und sagt, naja, das ist halt eine Beschreibung vom Tempel im Tausendjährigen Reich. Ende der Durchsage. Ah ja, da hat es halt Opfer, die werden halt gemacht als Erinnerung an den Herr Jesus. Und ich lasse das alles liegen. Ich untersuche nicht, was habe ich denn jetzt gemacht heute Abend? Jetzt kann jemand sagen, du bist vielleicht ein Spinner. Nein. Hesekiel 43, Vers 10. Lass sie den Bau messen. Wisst ihr, was ich getan habe? Ich habe nur im Gehorsam den Bau gemessen, oder? Was habe ich denn gemacht? Ich habe nur den Bau gemessen. Ich habe 5 gemessen. Und dann habe ich gesehen aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift Gnade. Ich habe 6 gemessen, dann habe ich gesehen aus dem Zusammenhang der Schrift Sünder. Ich habe 8 gemessen, dann habe ich gesehen aus dem Zusammenhang der Schrift Neuschöpfung. Ich habe 10 gemessen, dann habe ich gesehen aus dem Zusammenhang der Schrift Gnade und Verantwortung kommt zusammen. Das führt zu 13, zu 5, nämlich dass die Gnade dann Neuschöpfung 8 produziert. Das geschieht, wenn 50, der Heilige Geist, über mich kommt und dann 6, der Sünder mit 5, wesensmäßig zusammenbringt, dass die Wiedergeburt wirklich geschieht. Dann hast du 30 und dann hast du 100. 2, nämlich der Heilige Geist 50, wirkt 2, Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn und dann bist du in der Tempelhalle. Versteht ihr? Ich kann es voll verstehen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich mir in die Denkweise gewöhnt habe. Könnt ihr euch aber jetzt das vorstellen, wenn ich jetzt im Alten Testament an diese Dinge komme, dann werde ich aufgeregt. Dann rechne ich immer mit, jetzt kommt die Offenbarung, jetzt hat Gott irgendwas Besonderes. Ich sage es mal ganz vorsichtig, sollen wir ungehorsam sein und nicht mehr messen? Und jetzt sagt er, wenn du mischst, dann schämst du dich deiner Taten. Wisst ihr, was mich dann schämt? Habe ich 40 Jahre Bibel gelesen, ist alles nicht gesehen? Bin ich so fleischlich, bin ich so ein Mensch, dass du mir das nicht zeigen konntest? Meint ihr was? Habe ich tatsächlich die Bibel so oberflächlich gelesen? Konntest du mir keine Offenbarung geben? Habe ich nicht begriffen, dass du der Sühnedeckel bist? Habe ich nicht begriffen, dass du der Hohepriester bist? Habe ich nicht begriffen, dass du das Opferlamm bist? Habe ich nicht begriffen, dass du dein Blut auf dich selber gesprengt hast, auf den Sühnedeckel? Habe ich das nicht begriffen und dass das Wasser des Lebens nur kommt, wenn das alles passiert? Versteht ihr? Da fange ich an, mich zu schämen und sage, was bin ich für ein elender Mensch? Was habe ich für Frömmigkeitsstile vollbracht, statt den Menschen, den lebendigen Gott zu bringen und seine gewaltige Offenbarung, dieses heilige Buch? Versteht ihr jetzt aber, warum ich wild werde? Ich sage es ausdrücklich, wild werde, wenn jemand an dieser Bibel Dinge weglässt. Da wäre ich wild. Wenn jemand dieses heilige Buch antastet. Ich bin überzeugt. Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. An diesem Buch ist jeder Millimeter, jeder Buchstabe, alles, was Gott hier gegeben hat, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und jede geringste, kleinste Bemerkung, jeder Name, jedes Ding, wo du nicht einmal denkst, dass eine Rolle spielt, und wenn er bloß sagt, du gehst um etwas herum, hat alles eine tiefgründigste geistliche Bedeutung. Das Problem ist bloß, dass ich es nicht weiß. Also muss ich mich schämen und sagen, Herr, erbarme dich. Wenn aber Gott mir das alles zeigen würde, ist mir mal passiert, als ich aus der Pfingstbewegung rausging, ich habe meistens hat es nachts um 10 angefangen bis 12, ging dieses Lesen und dann hat Gott angefangen zu reden, hat es angefangen zu zeigen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich musste hingehen und sagen, Herr Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe die Bibel zugeklappt. Ich konnte es nicht mehr fassen. Mein Gefäß war zu klein. Das Ziel von diesem Abend war nur, euch ein ganz kleines Stückchen von dieser gewaltigen Offenbarung zu zeigen. Und jetzt werden wir morgen sehen, was ist denn jetzt, wenn ich in der Tempelhalle drin bin? Was passiert jetzt? Jetzt habe ich das Wasser des Lebens. Nach Hesekiel 47,1 stehe ich jetzt im Wasser. Und was muss ich tun, dass ich schwimmen kann? Also gell, im Bodensee ist einfach, wenn du mit dem Wasser am Ufer stehst, musst du weiterlaufen, bis du im Wasser bist. Und genauso ist es beim Heiligen Geist. Du musst einfach weitergehen. Du musst jetzt einfach weitergehen. Tausend Elle und dann bist du im Wasser. Und wie das geht, von dem redet der Hesekiel. Aber er versteht jetzt auch, warum ich es eigentlich ablehne, darüber zu spekulieren, ob hier im tausendjährigen Reich dieser Tempel gebaut wird. Ich sage, könnt ihr alles glauben, machen, wie ihr wollt. Ich gebe jedem hier Freiheit, jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber ich will messen. Weil die Bibel sagt doch nicht, du sollst prophetisch untersuchen, ob das im tausendjährigen Reich ist. Sie sagt, du sollst messen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will die Zahlen nicht, muss ich sagen, okay, akzeptiere ich, aber ich muss messen. Und jetzt habt ihr halt jemand eingeladen, der Messroute dabei hat. Jetzt habt ihr halt jemand eingeladen, der gehorsam ist und misst. Jetzt müsst ihr noch 2-3 Tage ertragen, dass wir messen. Aber wisst ihr, zu was das Messen dient? Zur Verherrlichung Jesu Christi. Und wenn wir das alles begreifen, dann hoffe ich, dass am Schluss alles, was wir jetzt angefangen haben, was für euch vielleicht ein Schock ist, vollkommen als normal ansieht. Und dann habe ich die Hoffnung, wenn ihr rausgeht, dass ihr eure Bibel ein bisschen fester umklammert. So wie man Schatz umklammert, dass man sagt, die gebe ich nicht mehr her. Das ist mein großes Ziel. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir sind erschüttert. Mir fehlen da die Worte darzustellen, was diese gewaltigen Wahrheiten sind. wir können das nicht fassen. Du bist das Ein, du bist das Alles. Du bist das Alpha, du bist das Omega, du bist das A, du bist das O. Du bist der hohe Priester, du bist das Opfer, du bist der Sühnedeckel, du bist der, der das Blut vergießt, du bist Ein und Alles. Du bist der, der die Gnade gebracht hat. Die Gnade und die Wahrheit ist durch dich geworden. Du bist der, der die Tür, der Eingang geschaffen hat, 5+5. Du bist der, der die Länge der Tür geschaffen hat, 5. Gnade, die zur Neuschöpfung führt. Du bist der, der der Heilige Geist vom Vater empfangen hat, ihn ausgegossen hat. Du bist der 50 realisiert hat, dass wir wiedergeboren wurden. Du hast jeden, der hier in unserer Mitte wirklich Gotteskind ist, mit 30 heimgesucht. Du hast geschafft, dass jeder wiedergeboren wurde. Du hast uns 100 geschenkt. 2x50, das Wirken des Geistes, Gemeinschaft mit dir. Und jetzt sind wir in dieser Tempelhalle. Was für eine Herrlichkeit. Wir sind von dieser Wahrheit erschlagen. Aber ich bitte einfach, Herr Jesus, öffne unsere Augen, dass wir geöffnete Augen haben, geöffnete Augen des Herzens, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen. Lass es so sein wie bei Abraham, als er letztendlich hier Sehnsucht hatte nach dir, wie bei Mose, als er Sehnsucht hatte nach dir, als diese alte Männer Gottes Sehnsucht hatte, deine Herrlichkeit zu sehen. Ich bitte dich einfach für den Rest, gib uns ein demütiges Herz und dass wir deine Herrlichkeit in diesen Tagen sehen dürfen, zu deiner Verherrlichung. Amen.